für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du uns berührst, dass du unsere Herzen berührst und dass du uns ein Wort für unser Herz gibst, was wir mit in den Alltag nehmen können. Amen. Sie haben schon gehört, es geht um die 10 Gebote heute. Es gibt eine kleine Kirche der Waldenser in der Nähe von Rom, in der sind die 10 Gebote im Altarraum in die Wand hineingemeißelt. Also stellen Sie sich einfach vor, hier hängt nicht unser schönes Kreuz, auf das wir gucken können, sondern da sind die 10 Gebote in die Wand gemeißelt und jedes Mal, wenn man in Gottesdienst kommt, steht da, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht das, du sollst nicht jenes, du sollst das und das tun. Ist ein bisschen so, als würde man eigentlich immer den erhobenen Zeigefinger sehen, oder? So ein bisschen so ein Gefühl. Regeln und Verbote können ganz schön nerven. Wir Erwachsene, wir haben uns vielleicht schon dran gewöhnt, dass das Leben nur mit Regeln funktioniert, dass das was Gutes für unser Leben ist. Wobei auch ich frage mich manchmal, warum man auf dieser und jener Straße nur 80 fahren darf. Und wenn ich mich dann gerade durchgerungen habe, so schnell zu fahren, wie ich es für richtig halte, dann fährt natürlich jemand vor mir, der meint, er müsste sich an die Regeln halten. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Bei Kindern und Jugendlichen ist das noch viel schwieriger, sich wirklich an Regeln zu gewöhnen. In der Schule stillsitzen, nachmittags Hausaufgaben machen, statt spielen zu können, den Fernseher ausmachen, wenn es die Eltern sagen, abends rechtzeitig nach Hause kommen, auch wenn alle anderen länger bleiben dürfen. Gibt ganz viel, was man in seiner Kinder- und Jugendzeit an Regeln lernen muss. Und so manch einem, der mit Regeln und Verboten konfrontiert wird, der fängt an, wirklich von Freiheit zu träumen. Freiheit ohne Regeln, ich kann das und das tun. Die Jugendlichen denken sich ganz oft, das kennen die Eltern wahrscheinlich, wenn ich nur erstmal über mich selber bestimmen kann, wenn ich erstmal ausgezogen bin, wenn ich erstmal mein eigener Herr bin. Und wäre es dann nicht wirklich ein Horrorszenario, wenn auch noch alle Regeln immer mit dicken Lettern an der Wand stehen würden? Man könnte sie ja noch nicht einmal einfach vergessen. Man würde täglich dran erinnert werden. Warum machen Menschen wie die Waldenser so etwas? Wie viele von uns träumten auch die Israeliten den Traum von Freiheit. Sie lebten als Sklaven in Ägypten, wir haben das gerade gesehen, und mussten dort ohne Rechte alles tun, was die Ägypter ihnen aufgetragen haben. Und auch sie sagten sich, wenn wir erstmal frei sind, dann. Und schließlich haben sie es geschafft, sie sind freigekommen. Aber so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben, waren es eben nicht. Sie waren frei, aber sie hatten Hunger. Sie konnten gehen, wohin sie wollten, aber stattdessen irrten sie jahrelang orientierungslos durch die Wüste. Gott hatte ihnen ein Land versprochen, in dem sie frei würden leben können. Aber scheinbar hielt er das Versprechen nicht, weil sie kamen einfach nicht an in diesem Land. Und das machte sie sauer und sie waren frustriert und enttäuscht. Vorher war doch alles eigentlich viel besser, dachten sie jetzt. Wären wir bloß in Ägypten geblieben. Frei zu sein ist nicht immer einfach, denn dazu gehört auch, dass einem nicht jeder Wunsch erfüllt wird. Und in dieser Situation möchte Gott sein Volk ermutigen und möchte mit ihm einen neuen Bund schließen. Und dazu gibt er ihm die 10 Gebote, nicht an eine Wand, aber immerhin doch in Stein gemeißelt. Und man fragt sich, was soll das? Was machst du da, Gott? Jetzt ist das Volk schon völlig demoralisiert und entnervt und dann bekommt es auch noch einen Regelkatalog vorgesetzt. Was hat Gott sich dabei gedacht? Ich möchte es an einem Beispiel sagen, das Sie vermutlich alle kennen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen als Familie an einem Esstisch. Einer, ich sage jetzt mal nicht die Frau, denn wir leben ja in einer gleichberechtigten Gesellschaft, hat etwas Schönes gekocht, hat den Tisch liebevoll gedeckt, hat die Speisen appetitlich auf dem Teller angerichtet und freut sich jetzt darauf, mit der Familie gemeinsam am Tisch zu sitzen, die Beziehung zu pflegen, das Essen zu genießen. Dann kommt die Familie, rückt an wie eine Raubtierbande und macht sich über das Essen her. Alle schaufeln und schlingen schweigend das Essen in sich herein. Von dem ganzen Schönen drumherum, der ganzen schönen Szenerie merkt keiner irgendetwas. der oder die Köchin sagt dann, sag mal, müsst ihr eigentlich alles so herunterschlingen? Und einer in der Familie, vielleicht ein Kind, hört den Satz so, iss langsamer, benimm dich bei Tisch, mach dies nicht, mach das nicht. Das andere Kind oder jemand anders aus der Familie dagegen hört, wisst ihr, ich habe mir so viel Mühe bei der Zubereitung gegeben, damit es ein schönes Essen wird. Ich wünsche mir einfach, dass ihr das bemerkt. Ich wünsche mir, dass wir jetzt gemeinsam hier am Tisch sitzen können und das Essen auch genießen können. Der eine hört nur den erhobenen Zeigefinger. Du sollst langsamer essen, du sollst dies oder das oder jenes tun. Der andere hört und sieht den Menschen, der sich da Mühe gegeben hat, und er spürt das Bedürfnis nach Beziehung, was dahinter steckt. Ähnlich ist das auch mit den 10 Geboten. Auch die 10 Gebote können wir auf ganz unterschiedliche Weise hören. Und ich vermute mal, die meisten von uns hören sie wirklich mit dem erhobenen Zeigefinger. Du sollst nicht. Und wenn wir das hören, dann sind sie starr, dann sind sie unverrückbar und dann scheinen sie irgendwie auch in ihrer Bedeutung versteinert zu sein, leblos zu sein. Wenn man die Gebote so hört und liest, dann wird verständlich, warum viele Leute die Krise kriegen, wenn sie an die 10 Gebote denken oder wenn sie davon hören und warum sie das Christentum immer mit einem furchtbaren Regelkatalog verbinden. Aber Gottes Worte auf den Tafeln, Gottes Gebote auf den Tafeln sind wie eine Art Brief an uns. Darin schreibt er, liebe Menschen, ich wünsche mir für euch und für mich, dass ihr euer Leben so gestaltet, dass es heilvoll ist, heilvoll für euch und heilvoll für alle. Das möchte ich jetzt mal an ein paar Geboten durchspielen. Alle 10 schaffe ich nicht. Wir müssen ja in einer Stunde fertig sein. Aber so ein paar Geboten will ich das mal zeigen. Das 2. Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Wenn ich mir trotzdem ein Bild oder eine Vorstellung von Gott mache, dann muss ich wissen, dass meine Vorstellung nie das ganze Wesen umfängt. Und ähnlich ist es ja auch mit den Menschen um mich herum. Welche Meinung auch immer ich von irgendeinem anderen Menschen habe, sie erfasst ihn nie ganz. Sie ist immer nur ein Teil von dem, was ich wahrnehme. Und außerdem kann der andere sich ja auch verändern. Man denkt das oft nicht, aber es ist ja schließlich auch möglich. Ich kann ihn nicht festnageln auf das, was ich von ihm halte. Auch über mich selbst weiß ich nie bis zum letzten Bescheid. Es gibt immer ein Rest an Unverfügbarkeit. Ein Geheimnis um mich selbst, ein Geheimnis um meine Mitmenschen und ein Geheimnis um Gott. Und dieses Gebot möchte dieses Geheimnis schützen. Wenn uns im 4. Gebot gesagt wird, Vater und Mutter zu ehren, so fällt den meisten von uns wahrscheinlich ein, was alles dagegen spricht. Er hat sich nicht schon mal mit seinen Eltern gestritten oder sich gefragt, wie er die Einstellung seiner Eltern jemals achten kann. Es geht hier nicht darum, dass wir unsere Einstellungen und Verhaltensweisen irgendwie auf Übereinstimmung trimmen oder so. Mit diesem Gebot wird unser Blick auf Menschen gelenkt, die uns unser Leben lang begleitet haben, vom ersten Atemzug an. Mit ihnen haben wir die erste Beziehung aufgebaut und wie bei jedem Miteinander gab es und gibt es zwischen Eltern und Kindern mal kleine, mal große Auseinandersetzungen, vielleicht Verwerfungen und Verletzungen. Aber trotzdem haben sie uns etwas Einmaliges geschenkt, nämlich unser Leben. Und ihnen gerade als erwachsener Mensch zu begegnen, das birgt die Chance, sie neu zu entdecken. Gerade im Alter brauchen dann unsere Eltern in dieser Beziehung auch unsere Geduld. Und wir behalten gleichzeitig die Freiheit, uns von ihnen abzunabeln und unser eigenes Leben zu führen. Ein 3. Gebot möchte ich mit Ihnen anschauen, nämlich das Gebot, du sollst nicht stehlen. Das heißt, nimm niemanden etwas weg, was ihm gehört. Es bedeutet aber auch, dass wir frei davon sein müssen, etwas haben zu müssen. Haben wir das wirklich nötig, auf Kosten anderer Länder zu leben? Die Bibel sagt nein. Sie behauptet, es geht auch anders. Wir brauchen nicht die Lebensgrundlage von anderen zu zerstören, um selber gut leben zu können. wenn ich auf Kosten von anderen Menschen, von der Natur, auf Kosten der zukünftigen Generationen lebe, die nach uns kommen, dann zerstöre ich damit schon die Basis unseres Zusammenlebens. Ist natürlich nicht immer leicht zu merken, wann ich diese Grenze zu überschreite und wann ich auf Kosten anderer lebe. Das ist die Aufgabe, die uns das achte Gebot gibt, an dieser Grenze immer wieder sensibel zu werden. Das achte Gebot schützt aber auch mich, denn ich habe auch ein Recht auf eine materielle Lebensbasis, die niemand mir wegnehmen darf. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal an den Anfang zurückspringen, noch ein paar Worte zum ersten Gebot. Es hebt sich in seinem Inhalt von den anderen Geboten ab. Alle anderen Gebote kann man in irgendeiner Weise gut finden, ohne an Gott zu glauben. Dass es sinnvoll ist, sich zum Beispiel eine Auszeit zu nehmen, den Sabbat zu heiligen, Vater und Mutter zu ehren, nicht zu töten, nicht zu stehlen, das ist alles leicht einzusehen. Das erste Gebot aber, das passt da nicht wirklich rein, denn hier geht es um die Beziehung zu Gott. Dieses Gebot spricht davon, welche Stellung Gott in meinem Leben, in unser aller Leben haben soll. Es ist sozusagen sowas wie eine Präambel zu allen anderen Geboten. Es sagt, wer Gott ist und was er für uns tut. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und auch in diesem Satz kann man jetzt wieder entscheiden, wie man ihn hört. Höre ich ihn mit dem erhobenen Zeigefinger oder höre ich ihn als ein Beziehungsangebot?
Gedanken des Friedens, der Freude und der Hoffnung. Lass dich auf meine Gedanken zuallererst ein.
Um diese Beziehung, von der Gott spricht, aufzubauen und zu pflegen, braucht es eben diese Regeln. Sie sollen nicht nerven, aber sie sollen uns zeigen, wie ein Leben an Gottes Seite funktionieren könnte. Sie sind sowas wie Orientierung in der Freiheit, ein Leitfaden für ein gelingendes Leben. Sie wurden damals in Stein gemeißelt, damit sie auf gar keinen Fall verloren gehen. Die Waldenser haben sie in ihrer Kirche an die Wand gemeißelt, damit sie nicht vergessen werden, damit man sich täglich, wenn man in den Gottesdienst wenn man in die Kirche kommt, sich wieder dran erinnert. Was sie tun sollen, ist, sie sollen in unser Herz gemeißelt werden. Sie sollen unser Herz durchdringen. Sie sollen sowas wie eine selbstverständliche Antwort darauf sein, was Gott uns Gutes getan hat. So wie die Familie selbstverständlich die Mahlzeit miteinander genießt und sich über das leckere Essen freut. Auf dem Berg Sinai gab Gott seinem Volk die 10 Gebote und sagte ihm, wie sehr es ihm an einer Beziehung zu jedem einzelnen Menschen liegt. Und es war ihm wirklich ganz, ganz ernst damit. Er war bereit dafür, alles zu riskieren und alles dafür in Kauf zu nehmen. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass ein Berg gegenüber Golgatha heißt. Auf diesem Berg steht ein Kreuz. Und es steht auf diesem Berg, damit alle Welt sieht, so tief beugt sich der Gott der 10 Gebote zu uns herab, dass er in unser Leiden eintritt, dass er bereit ist, die Folgen dafür zu tragen, dass wir mit den Geboten nicht zurechtkommen, damit er uns in eine Freiheit führen kann, die auf ewig ungefährdet ist. Amen.